ARD.
Tada, die erste Folge 2025, also richtig komplett mit Bestseller-Challenge, Gastquiz und allem drum und dran.
Wir sitzen hier in unserem Samt-Sofa-Studio und haben 5 Bücher dabei und, ich verrate das schon mal, die meisten davon, die wollen wir euch heute ans Herz legen.
Oh, das war schon ein kleiner Spoiler jetzt. Wir sind Katharina Marenholz
und Jan Ehlert.
Und das ist Eat, Read, Sleep von NDR Kultur, der Podcast, der das Lesen feiert, der die Bücher feiert. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Am besten gleich abonnieren, da muss man auf dieses kleine Pluszeichen klicken. Daneben steht Merken. Ist ein bisschen irritierend, aber da drauf gehen und dann werdet ihr immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt bei uns.
Ich meine, das Wort Merken kann man sich ja eigentlich ganz gut merken.
Das stimmt wiederum.
Und ihr bekommt dafür von uns Buchtipps, Buchvorstellungen aus allen Genres, von Krimis, von Kinderbüchern, Fantasy-Büchern, Klassiker, Dark Romance. Und wir prüfen auch die Bücher, die auf der Bestsellerliste stehen, ob die sich denn wirklich zu lesen lohnen oder einfach nur gut verkaufen.
Und es gibt bei uns immer etwas zu essen. Das Eat in unserem Podcast-Namen steht da nicht von ungefähr. Aber jedes Essen hat natürlich etwas mit einem Buch oder einem Autor oder einer Autorin zu tun. Und dieses Mal war Jan dran, da was zu finden.
Und ich habe mich sehr gefreut, das endlich machen zu können, denn das Buch, aus dem dieses Rezept stammt, das wollte ich schon ganz, ganz lange hier mal vorstellen. Ich hoffe, es schmeckt dir.
Die literarische Vorspeise.
Du siehst, ich habe diesmal nicht gekocht, ich habe gebacken.
Ja, ich sehe einen kreisrunden Kuchen mit Puderzuckerglasur. Ich muss ein bisschen lachen, Jan, weil ich glaube, du backst nicht so oft,
ja,
oder?
Die Glasur ist mir nicht ganz so geglückt, das stimmt. Ich war etwas zu ungeduldig dabei.
Ja, du warst zu ungeduldig und hast den Puderzucker nicht gesiebt. Deswegen gibt es Puderzuckerstücke und eine durchsichtige Glasur. Das macht aber bestimmt gar nichts für den Geschmack.
Nein, es ist auch ein sehr fester Kuchen, das ist gut. Das ist der Autorin nicht immer gelungen. So, ich reiche dir mal ein Stück. Ich habe es noch nicht probiert. Ich weiß also nicht, ob es schmeckt. Gib mir erstmal ein Stück, wo das mit der Glasur ein bisschen besser gelungen ist.
Das ist gar nicht schlimm mit der Glasur. Dankeschön.
Und ich traue mich auch mal ran.
Ich muss mal analysieren, was da so drin ist. Rosinen, glaube ich.
Ja, da habe ich mich extra zurückgehalten. Eigentlich müssten da viel mehr drin sein, aber ich hatte im Hinterkopf, Rosinen sind nicht ganz so deins.
Das hast du dir super gut gemerkt. Das stimmt, ich mag gar nicht so gerne Rosinen. Das schmeckt noch ein bisschen weihnachtlich.
Ja, es sind viele Weihnachtsgewürze drin.
Ja, so wie so ein Lebkuchen oder Honigkuchen.
Es ist Piment drin, Muskatnuss, Zimt. Aber die Hauptzutat hast du noch nicht rausgeschmeckt. Ich aber ehrlicherweise auch nicht.
Das beruhigt mich. Verrat es doch einfach. Ich kann es nicht mehr aushalten.
Es ist ein Tomatensuppenkuchen nach Sylvia Plath. Die hat den leidenschaftlich gerne gebacken. Und sie hat ein Tagebuch geführt. Da hat sie immer notiert, welchen Kuchen sie backt und welches Gedicht sie geschrieben hat. Sodass man genau sagen kann, an dem Tag, an dem sie Tomatensuppenkuchen gebacken hat, hat sie das Gedicht Death and Co., also Tod und Company, Tod und Gesellschaft,
ach, das ist ja
geschrieben.
Schön.
Da geht es dann um die Angst davor, jemals Kinder zu kriegen und dass Männer sich verändern, wenn man zugibt, dass man sich in sie verliebt hat. Also ein eher depressives Gedicht, wie das meiste von Sylvia Plath. Aber diesen Kuchen, den hat sie geliebt. Und hat auch mit ihrer Mutter in vielen Briefen darüber diskutiert, welche Tomatensuppe ist denn die beste, die man da reintun soll.
Und welche hast du jetzt rein?
Damit der nicht so flüssig wird. Ich habe die billige vom Discounter genommen.
Oh.
Deswegen ist es auch so fest geworden.
Ach, das glaube ich nicht. Aber also ich muss mich sehr konzentrieren. Ich glaube, so ein bisschen Tomatensuppe kann man schmecken.
Ein bisschen weniger als im Teig. Ich wollte nicht die Schüssel auslecken, muss ich gestehen.
A Compendium of Classic Authors' Favorite Recipes.
Da sind ganz viele Gerichte drin. Und zwar Gerichte von Autoren, Lieblingsgerichte, aber nur die, die sie selber gebacken oder gekocht haben.
Das passt
und
doch
da gibt es dann die Eier von Wladimir Nabokov. Die wollte ich für dich auch nicht machen. Die wären sehr flüssig geblieben. Es gibt den Kirschkuchen von Enid Blyton. Es gibt ein sehr tolles Gericht von Beryl Bainbridge, die kennt man hier nicht so, die hat aber einen tollen Titanic-Roman geschrieben und die wirft einfach Hackfleisch, Kartoffeln und Zwiebeln in eine Pfanne und brät sie so lange, bis alles fertig ist. Also leichte Gerichte meistens.
Ich glaube, damit bist du versorgt für den Rest des Jahres mit literarischen Vorspeisen.
Ich habe es auch deshalb mitgebracht, denn dein Motto dieses Jahres, dein Buchorakelspruch, den wir in der Community-Folge ausgelost haben, der hieß, jeden Nachmittag kann man hier Kuchen bekommen und ist zwar nicht Nachmittag, wenn wir das aufzeichnen, aber den Kuchen sollst du trotzdem kriegen.
Das finde ich sehr schön, dass du dafür sorgst, dass mein Orakel direkt in Erfüllung geht. Ich glaube, ich habe in diesem Jahr noch gar nicht so viel anderen Kuchen bekommen. Insofern vielen Dank. Dieses Buchorakel, was wir da gemacht haben in unserer letzten Folge, das war ja sehr erfolgreich. Das musste ja der 25. Satz auf der 20. Seite sein. Bei Instagram wurde sehr viel gepostet, aber wir haben auch einige Mails bekommen. Mhm. Sehr viele Hilferufe auch. Mein Buch ist leer auf der 20.
Seite. Hat gar keine 20 Seiten.
Hat gar keine 25 Zeilen. Oder die 20. Seite ist leer. Da habe ich dann immer, ich wurde so zu so einer Orakelpriesterin. Da gibt es ja dann auch immer, in Delphi gab es ja auch so Priester, die das dann gedeutet haben, weil man die Orakelsprüche ja nie verstanden hat.
Kann ich mir gut vorstellen, dich in dieser Rolle.
Ja, ich denke auch, das könnte ich ganz gut. Ich habe dann immer gesagt, wenn die Seite leer ist, bedeutet das, ein Jahr voller Möglichkeiten liegt vor dir. Aber es gab eben auch Sätze, die wir dann interpretieren mussten. Hast du auch welche bekommen?
Ich habe einen, aber der lässt sich relativ leicht interpretieren. Eigentlich mein Lieblingssatz. Nicole hat ihn mir geschickt. Die ersten Tage waren tatsächlich schon mal sehr gut.
Ich habe tatsächlich ein paar bekommen zum Interpretieren. Nadine hatte den Satz, was schlägst du vor, Felix? Da spricht die Orakelpriesterin. Alle Menschen warten auf ihre Ideen. Hat sie sich gefreut darüber.
Das klingt schön.
Und dann hatten wir einen sehr schwierigen Fall von Sandra. Die hatte den Satz, sie bot ihm an, sie am kommenden Sonntag zu besuchen, genau eine Woche nach dem Blindheitsvorfall. Und fragte dann sehr verzweifelt, was soll das bedeuten? Besuche ich Kranke oder werde ich blind? Und da musste ich dann Metapherkönig Daniel zu Rate ziehen, der dann in Kolumbien seine Wunderkugel kreisen lassen hat und geschrieben hat, es bedeutet, liebe Sandra, du verlierst mal den Durchblick, aber dir stehen gute Freunde mit Rat und Orientierung zur Seite.
Super, ihr könntet auch Horoskope schreiben, glaube ich.
Daniel und ich überlegen jetzt, ob wir uns nächstes Jahr so auf den Dom setzen mit Perücken und so einer Glaskugel und dann Buchorakel interpretieren.
Könnte super funktionieren. Jetzt habe ich natürlich nicht den 25. Satz auf der 20. Seite von unserem aktuellen Bestseller gelesen, dafür alle anderen.
Ja, dann ist ja gut.
Ich bin gespannt, wie es dir gefallen hat.
Die Bestseller-Challenge.
Wir haben für diese Folge gezogen, vielleicht hat das Leben Besseres vor, von Anne Gesthüsen. Das ist der zweite Band über die Pastorin Anna von Betterei oder Betterei. Ich weiß gar nicht, wie man das aussprechen soll.
Ich würde das Ganze rheinländisch Betterei aussprechen.
Betterei. Anna von Betterei, die nach einem Ehedrama und einem anderen Drama, das ich jetzt hier nicht verraten will, das kommt im ersten Band, aber falls den noch jemand lesen will, sage ich mal nicht, was das war. Auf jeden Fall nach zwei größeren Dramen ist sie wieder in ihr Heimatdorf am Niederrhein zurückgekehrt und fühlt sich da so mittelmäßig wohl. Und man trifft in diesem Buch das gesamte Personal aus Band 1 wieder. Die Haushälterin Roswitha, die ist so eine spröde Tratsch-Tante, überhaupt ist Dorfklatsch ein sehr großes Thema in den Büchern. Polizist Volker, auch genannt der LKA-Mann, ist auch wieder dabei, der ja ein amoröses Interesse an Anna hat. Sie so vielleicht auch, weiß man noch nicht so genau. Dann Annas Neffe Sascha, der bei ihr lebt, weil seine Adoptivmutter und Annas Schwester Alkohol- und Drogenprobleme hat. Und dann noch so ein paar andere Leute aus dem Dorf. Der Plot in diesem Band beginnt mit einem tragischen Unfall. Raffaela, ein geistig behindertes Mädchen, ist gestürzt und liegt jetzt im Koma. Ihre Mutter Heike ist eine alte Freundin von Anna und deswegen eilt Anna natürlich schnell dorthin, um Heike ein bisschen zu unterstützen. Und schnell ist auch Volker, a.k.a. der LKA-Mann, zur Stelle und vermutet direkt ein Verbrechen. Dann werden Zeugen befragt und im Dorf brodelt die Gerüchteküche. Zwischendurch geht es um Heikes Vergangenheit und Annas kompliziertes Familien- und Liebesleben sowie um eine Gender- und Rassismusdiskussion im Dorfchor. Jan, wie kam dieser erste Bestseller des Jahres bei dir an? Ich bin sehr gespannt.
Du hast die wichtigste Personalie vergessen, Freddy, ein Hund, der eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, Hunde und ich werden keine Freunde in Büchern. Wobei der ganz süß ist, kann man sagen. Aber er nimmt schon sehr viel Raum ein.
Das stimmt.
Ich hatte am Anfang erst einmal ein Glaubwürdigkeitsproblem, was mich dann ein bisschen beschäftigt hat. Weil Heike, du hast es ja gesagt, ist eine sehr gute Freundin aus Kindheitstagen von Anna. Und sie ist ihr noch nie begegnet oder weiß das gar nicht, obwohl die in einem Dorf leben. Das fand ich ein bisschen unglaubwürdig. Sie kennt die Tochter Raffaela, eilt auch sofort hin. Und dann plötzlich stellt sie fest, nachdem sie die Frau auch schon gesehen hat, Heike, das bist ja du. Und da dachte ich, du wohnst da schon, du bist die Pastorin. Es wird in diesem Dorf jedes Detail, wer mit wem, wann, wo, breitgetreten. Und du weißt nicht, dass deine beste Freundin von früher quasi ein paar Häuser entfernt wohnt und die Tochter, mit der du viel zu tun hattest, ihre ist. Nee, nehme ich dir nicht ab. Und das ist nicht schlimm, aber das hat so eine Grundstimmung bei mir angesetzt, die sich dann durchzog. Die Geschichte selbst fand ich unterhaltsam. Also da entstehen viele kleine Dramen, mal größere, mal kleinere, keine so wirklich richtig großen, bis auf das Schicksal um Raffaela. Die Gender-Debatte löste sich dann erstaunlich lustig auf. Also am Ende fand ich, nachdem ich dachte, ach nee, bring das nicht auch noch rein. Ich muss nicht nochmal Witze über alte Damen hören, die unbedingt nicht gendern wollen. Dann gab es da aber am Ende einen Twist als Auflösung, mit dem habe ich mich ein bisschen versöhnt. Insofern vielleicht ist auch noch Anfang des Jahres ein bisschen neujahrsmilde. Ich habe mich davon ganz gut unterhalten lassen.
Ah, okay. Mhm. Also ist es überhaupt nicht meine Art von Unterhaltungsliteratur. Ich bin ja sehr offen für Unterhaltungsliteratur, aber dieses hier fand ich wahnsinnig trutschig. Wirkte wirklich schnell zusammengekloppt. Es gab ja gar keinen richtigen Plot. Ist so halb Krimi, halb Familienroman. Und alle Protagonisten wirken auf mich wahnsinnig hölzern und Stereotyp. Diese Tratschtante, der LKA-Mann, der Dorfschwule Martinchen, der hat so einen Maskottchencharakter da. Das finde ich fast schon unangenehm. Dann diese FSJ-lerin, die die Diskriminierungs-Gender-Debatte da anstößt, ist ja auch irgendwie ein Abziehbild einer FSJ-lerin. Klar macht es die FSJ-lerin, dass die sich darüber aufregt und alle anderen denken so, nee, nee. Und die Omas finden es natürlich völlig überflüssig. Die Pastorin, die für alle Verständnis hat. Dann auch, ich komme jetzt auf den Pudel, auch der Pudel, der die Pudelin bespringt, ist irgendwie ein Stereotyp. Ich fand es auch schlecht geschrieben oder schlecht lektoriert oder beides. Da waren so Wortwiederholungen drin, unglaubwürdige Dialoge. Zum Beispiel der Teenager-Neffe Sascha sagt an einer Stelle zum Hund, du alter Schwerenöter. Mhm.
Die Bordsteinschwalbe sagt er auch an einer Stelle.
Ja, das sagt doch kein Teenager. Also das sag ja nicht mal ich. Oder dann diese, das müssen wir ganz kurz spoilern, wer das noch lesen möchte, vielleicht mal für 10 Sekunden weghören. Als Volker dann endlich Anna küsst, ist diese romantische Szene sofort zerstört worden durch diesen Satz, nicht jetzt bitte, knödelte Volker, ohne die Lippen von ihren zu nehmen. Oh, das ist doch nicht schön geschrieben, bitte.
Nein, es ist nicht schön geschrieben, das stimmt. Und es ist, vor allem bleibt es an so vielen Stellen unglaubwürdig. Und dieses schnell Gezimmerte, das merkt man auch, weil zum Beispiel Personen immer wieder vorgestellt werden.
Ja, andauernd.
Da gibt es den Professor Schlangen, der ist uns schon 5-mal begegnet, dann steht er plötzlich vor der Tür und wird nochmal ganz neu vorgestellt, als wüssten wir gar nicht, wer das ist. Auch die Freundin Malia wird ungefähr 3-mal vorgestellt mit ihrer Geschichte, dass Sascha bei ihr wohnt und warum, wird ungefähr 10-mal erklärt. Und vielleicht ist das aber notwendig, denn ich habe den ersten Band gelesen.
Ja, wir haben den zusammen gelesen.
Und ich konnte mich an nichts erinnern. Ich habe im Vorfeld gekramt, worum ging es denn da? War auch erst nicht sicher, ist das wirklich eine Fortsetzung? Kenne ich die Leute schon oder verwechsel ich das mit irgendeinem anderen Roman? Und das ist eigentlich ja kein gutes Zeichen. Und da war ich dann sauer, ist ein Detail, aber ich kann ja nicht aus meinem Nerdtum. Im Mai 2022, Rückblick, sitzt die Familie von Heike vor dem Fernseher und guckt die Tagesschau. Und Judith Rakers verkündet, wer den Physik-Nobelpreis gekriegt hat. Im Mai. Also bitte, Anne Geesthuyzen, nie werden Nobelpreise im Mai bekannt gegeben. Das ist nicht... für die Geschichte völlig unwichtig, aber gerade deshalb, da hätte sonst was, Fußballergebnisse, irgendetwas, eine belanglose Politikmeldung, irgendwas, aber doch nicht sowas. Und wenn du dir da nicht die Mühe machst, solche Details nachzurecherchieren oder liebes Lektorat, einmal zu gucken, kann denn das stimmen? Was soll ich denn dann vom Rest halten? Dann hat man das Gefühl, dann wird das da eben auch nicht gemacht und dann gerät das ganze Buch in so eine Schieflage, dass ich, ich habe ja gesagt, ich war sehr gnädig.
Ich habe also, das Gefühl, du bist jetzt doch nicht mehr so mild.
Ja, ich traf gestern Simone Buchholz, die sagte, Mut zu mehr verrissen im Jahr 2025.
Trotzdem,
irgendwie fand ich die Geschichte dann für den Jahresanfang...
Nee, Jan, komm, lass doch Tacheles reden. Ich habe mich auch geärgert, vor allen Dingen auch, das ist ja so ein halber Krimi, ganz ehrlich. Aber wenn dann Zeugen im Pastorat verhört werden, wo Anna dabei ist. Why? Das ist gar nicht zulässig, meiner Meinung nach. Obwohl sie wissen, dass diese Roswitha-Haushälterin so eine Tratstante ist und immer an der Tür lauscht, wenn die trotzdem im Pastorat befragt und dann wird mit der gesamten Familie so ein Verdächtiger da diskutiert. Das ist doch total unglaubwürdig.
Wäre Daniel hier, würde er sich sehr über das Beichtgeheimnis und wie damit umgegangen ist, aufregen, ganz sicher. Aber diese Szene, dass am Ende alle ins Auto steigen und gemeinsam zur Auflösung fahren, die gab es auch schon in Band 1. Das fiel mir dann wieder ein. Da haben wir uns damals, glaube ich, schon ein bisschen drüber mokiert. Was ich ganz gut fand, mal was zu finden.
Ein persönliches Schlusswort, bitte.
Ist, dass sie dieses Thema Schuld, Verantwortung, Elternschaft, dass sie das durch ganz verschiedene Blickwinkel spiegelt. Also da haben wir eben Anna, ihre Schwester und Sascha. Da haben wir Heike und ihren Sohn und ihre Tochter. Man merkte schon, dass sie versucht, ein Thema da von verschiedenen Seiten zu bespiegeln. Und das hat das Ganze dann doch stellenweise, ich sag mal, verträglich gemacht.
Ja. Das können wir jetzt so stehen lassen. Ich sage noch einen Satz dazu. Ich finde das grundsätzliche Thema mit diesem behinderten Mädchen und dem Unfall, die hatte ja am Anfang einen Unfall, weswegen es überhaupt zu dieser geistigen Behinderung gekommen ist, an dem die Mutter schuld war. Das ist ein gutes Thema. Das fand ich in Teilen auch gut behandelt. Ich fand es nur so unglaublich schade, dass das unter einem Teppich von Belanglosigkeiten versteckt war und dadurch dann auch so ein bisschen beschädigt wurde als Thema.
Vielleicht
das hat es nicht verdient. Das heißt, es ist ein wichtiges Thema, das ist ein großes Thema. Das finde ich schade, wenn das in so einem Slapstick-Roman am Ende dann irgendwie abgehandelt wird.
Ja, das stimmt. Das war bei Daniela Krien, Das dritte Leben, zum Beispiel wesentlich besser behandelt.
Allerdings, ja. Naja, gut, macht euch selbst ein Bild. Einige von euch haben es sogar schon gelesen. Britta hat geschrieben, sie hat es angefangen und dann abgebrochen. Es war überhaupt nicht ihr Fall. Langatmig, langweilig und altbacken. Ela fand es, nachdem man über die ersten Seiten drüber war, okay, man konnte es gut durchlesen, aber das Mitfiebern kam bei ihr leider nicht auf. Ich glaube, das ist ein bisschen so wie
das ist, genau, das deckt sich mit meiner Meinung.
Anne Gesthüsen, vielleicht hat das Leben Besseres vor, erschien bei Kiepenheuer und Witsch. 400 Seiten hat das Buch und kostet 24 Euro.
Aber apropos überraschen, du hast mich mit deinem Buchtipp, den du heute mitbringen willst, sehr überrascht. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass du das ausgewählt hast.
Ja, Ulrike Dresner mitgebracht, Zu lieben, ist ja noch im vergangenen Jahr erschienen. Und ich musste wirklich lachen, als du mir geschrieben hast, interessante Wahl, ich bin gespannt. Warum?
Weil Ulrike Dresner ja doch eine, wie ich finde, sehr tolle, experimentelle Sprache hat. Auch in diesem Buch werden am Anfang mitten auf der Seite Wörter durchgestrichen. Es gibt kleine Wortbaurätsel, die auftauchen. Es gibt Wortneuschöpfungen. Mhm. Und ich weiß von anderen Büchern, dass das nicht immer so deins ist.
Das stimmt. Und ich war ehrlich gesagt von mir selbst überrascht. Das letzte Buch von Ulrike Dresner, das ich gelesen habe, beziehungsweise versucht habe zu lesen, war dieser Künstlerroman Schwitters. Mhm. Und den fand ich schrecklich. Also habe ich auch nicht weitergelesen, weil mir das viel zu artifiziell war, obwohl ich mich sehr für Kurt Schwitters interessiere. Und dieses hier habe ich dann direkt eigentlich zur Seite gelegt, weil ich dachte, wenn da schon vorne draufsteht Roman durchgestrichen, dachte ich schon, okay, nee, please don't. Und dann hat aber Simone, unsere Fanclub Simone, geschrieben und gepostet, dass das ihr Highlight im Jahr 2024 war. Und dann dachte ich, also okay, dann lese ich das mal oder ich gucke zumindest mal rein. Und bin dann sofort tatsächlich dran geblieben. Es ist ja eigentlich gar kein Roman, deswegen ist es ja auch durchgestrichen vorne auf dem Cover, sondern es ist fast ein autobiografisches Sachbuch, aber geschrieben wie ein Roman. Autofiktion ist ja eigentlich auch nicht so mein Fall. Aber ich war, wie gesagt, wirklich sofort von der ersten Seite an drin. Ulrike Dresner erzählt ja in diesem Buch, wie sie und ihr Mann ein Kind aus Sri Lanka adoptieren. Und es beginnt direkt mit dem Anruf, dass sie jetzt nach langem Warten ein Kind bekommen, dann fliegt sie mit ihrem Mann eben dahin nach Sri Lanka und sie lernen dort die dreijährige Mary kennen in einem Kinderheim und müssen dann ihr Vertrauen gewinnen und auch jede Menge Kämpfe mit den Behörden da so ausfechten. Und es geht einerseits um diese ganz konkrete Geschichte, aber eben auch um übergeordnete Fragen, so wie was ist eigentlich Familie, was bedeutet eine Auslandsadoption überhaupt so ethisch, moralisch? Wie wird die Paarbeziehung belastet in so einer Ausnahmesituation? Wie sind die Zustände in einem Kinderheim am anderen Ende der Welt? Und wie urteilt man darüber oder wie sieht man das durch so eine westliche Brille? Und warum nimmt man sowas überhaupt alles auf sich? Und das fand ich alles wahnsinnig interessante Fragen. Und sie hat die ganz toll ausgearbeitet, sehr poetisch, ja. Kleines bisschen arzi, durchgestrichene Wörter, so am Anfang dachte ich so, also es hätte es für mich nicht gebraucht, es hat sich für mich auch nicht so richtig erschlossen. Ich glaube, sie meinte damit, dass sie nicht so richtig den hundertprozentig passenden Ausdruck findet oder den einen Ausdruck verwirft und dann lieber einen anderen nimmt. Weiß ich nicht, ob man das braucht. Aber andererseits, was du sagst, so Wortneuschöpfung, sowas mag ich ja sehr gerne, wenn man kreativ mit Sprache umgeht, finde ich es ja nicht immer nur schrecklich. Sie schreibt dann so Wörter wie dann Tochter, also zu diesem Mädchen, was eben noch nicht adoptiert ist, also noch nicht offiziell ihre Tochter ist, aber ja werden soll. Die nennt sie dann die Dann-Tochter. Und das Sri Lanka, sagt sie einmal, das Senkrecht-Sonnenland. Also das sind dann so Wortschöpfungen, finde ich super, weil man sich da sofort was drunter vorstellen kann. Und es gibt einfach wahnsinnig viele ganz berührende Szenen. Ich habe das ganz, ganz gerne gelesen und es hat auch lange nachgehallt, wie du es gern hast, Jan. Ein erschütterndes Buch.
Ich habe es auch im vergangenen Jahr schon sehr, sehr gerne gelesen, weil ich beide Ebenen so toll fand. Zum einen diese Geschichte selbst, die ja eine ist, wo ich mir persönlich noch nie so viele Gedanken darüber gemacht habe. Und sie tut das mit einer Offenheit, was da auch für Demütigungen sind, wenn man sich in diesen Prozess reinbegibt, was man alles mitmachen muss, wenn man dann in Sri Lanka ist, die Sprache nicht versteht, völlig ausgeliefert ist und plötzlich ein Kind bekommt. Und das beschreibt sie ganz toll, dass sie und ihr Mann hinfuhren. Die Elternbereitschaft, heißt es, glaube ich, war da. Die Kindbereitschaft aber nicht. Da ist da das Mädchen und es ist gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Das Mädchen fliegt auf einen zu, sondern es ist erstmal ein neuer, 3 Jahre ist ja schon alt, eigenständiger Mensch, den man vorher nie gesehen hat. Der soll jetzt von heute auf gleich zur Familie gehören. Das beschreibt sie unglaublich sensibel, auch sehr ehrlich, finde ich. Also ja, sie, auch wenn es um den Wunsch geht, schwanger zu werden, beschreibt sie das Szenen, Prozeduren, was Ärzte mit ihr tun, spricht von der verzweifelten Gebärmutter, die ihr dann irgendwann unterstellt wird, weil es nicht klappt mit dem Kinderkriegen. Das fand ich ja erschütternd, unglaublich lehrreich und auch diese poetischen Überlegungen haben mir richtig gut gefallen. Eben, was bedeutet das? Was bedeutet das für unser Familienmodell? Was bedeutet das, wenn du als Mutter mit deiner Tochter durch die Straßen gehst und jeder sieht auf den ersten Blick, das ist wahrscheinlich nicht deine leibliche Tochter? Wo sie ganz ehrlich beschreibt, was das mit ihr machte und dann aber auch in diese Überlegung einsteigt. Was sagt das über uns als Gesellschaft? Was sagt das über uns als Menschen? Ein ganz, ganz starkes Buch.
Ganz tolles Buch, wirklich richtig rund und ich glaube, das kann eigentlich jeder lesen. Ich habe mich schon öfter mit dem Thema Adoption beschäftigt, nur im Sinne von, ich habe darüber gelesen und überlegt, würde ich das eigentlich machen und was würde das bedeuten? Und ich habe da super großen Respekt davor, wenn Leute das machen. Das kann man sich, glaube ich, überhaupt, wenn man einfach so, sage ich mal, ein Häkchen Kinder kriegt, kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn dieser Wunsch, ein Kind zu haben, mit so vielen Hindernissen verbunden ist und dass man das dann trotzdem macht. Also Chapeau und wirklich ganz, ganz tolles Buch, weil man, selbst wenn man sich nicht für Adoption interessiert oder, weiß ich nicht, für so Eltern-Kind-Fragen, es werden ja auch viele übergeordnete Fragen angestoßen. Die Lektüre lohnt sich für jeden, würde ich sagen.
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Ulrike Dresner, Zu lieben, bei Penguin ist es erschienen, hat 352 Seiten und kostet 24 Euro. Und im Nachhinein hätte ich lieber das Buch mitgebracht, aber ich habe das, ich habe trotzdem auch ein Buch mitgebracht, mein Start in dieses Jahr, das ich ebenfalls sehr gern gelesen habe. Stichwort Länder, aus denen ich nicht so viel lese, in diesem Fall Indonesien. Ein Buch, das in Indonesien ein Bestseller ist, was auch in Indonesien sehr ungewöhnlich angesehen wird, weil die meisten erfolgreichen Bücher dort spielen, auf Java, in der Hauptstadt, aber eben nicht in den ländlicheren Gegenden wie dieses hier. Das spielt in Timor, einer eher ländlichen Region, genauer im Dorf Ötimu. Das ist ein fiktiver Ort, der bedeutet übersetzt ungefähr so viel wie Quelle unter dem Tinu-Baum. Und so hieß die Wiese hinter dem Haus des Autors Felix Kanesi. Aber er sagt, das ist ein Begriff, den sagt man da quasi ständig. Also vielleicht sowas wie, weiß nicht, auf dem Acker, auf der grünen Wiese. Und aus diesem Dorf lernen wir dann ganz unterschiedliche Menschen kennen. Etwa den einzigen Dorfpolizisten, Sergeant Ippi, für den es dazugehört, die Jugendlichen auch mal zu verprügeln, um sich Respekt zu verschaffen oder auch um Geld zu kriegen oder manchmal auch nur Gewalt rauszulassen. Aber einer, der auch ganz große Sympathien im Dorf genießt, er lädt zum Beispiel gleich zu Beginn des Buches alle Männer des Dorfes ein, um auf seinem Fernseher, nur einer von dreien im Ort, das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft zu schauen. Und alle gehen davon aus, Brasilien gewinnt. Ronaldo ist der große Held. Und dann gewinnt aber Frankreich. Und die Empörung ist riesig, das muss gekauft sein, Amerika ist schuld. Da stoßen dann ganz viele Verschwörungstheorien auf. Das fand ich schon mal einen sehr witzigen Einstieg, zumal sich da etwas anbahnt. Eine Mörderbande dringt in das Haus eines der Gäste ein. Cliffhanger. Und das wird dann erst ganz am Ende aufgelöst. Dann machen wir viele Sprünge. Es ist so eine Art Episodenroman. Wir lernen Leute kennen und springen dann immer von einer Geschichte. Eine Nebenfigur wird plötzlich zur Hauptfigur und wir erfahren deren Geschichte. Da ist zum Beispiel Laura, das ist Ippis Mutter, Tochter eines portugiesischen Diplomaten, die ins Chaos des Bürgerkriegs gerät. Eine ziemlich schreckliche, furchtbare Geschichte, was sie alles erleiden muss. Historisch belegt, dass es solche Schicksale gab. Und da ist Ippis Ziehvater, Amziki, Das ist ein Heiler, der wird als Held des Widerstandes angesehen, weil er damals ein japanisches Kriegsgefangenenlager befreite oder die Indonesier, die Timoresen aus dem Kriegsgefangenenlager befreite. Und eigentlich wollte er nur sein Pferd retten, das dort schlecht behandelt wurde. Oder wir haben die schöne Sylvie, die ist so intelligent, dass sie selbst in der besten Schule des Landes die Lehrer immer beschämt, weil sie alles besser weiß und deswegen zum Einzelunterricht in die Bibliothek geschickt wird, die dann aber auch an den Erwartungen im Land, ja, ob sie scheitert, das wird so ein bisschen offen gelassen, aber nicht den Weg eingeht, den man vielleicht für sie erwartet hätte. Und alle diese Geschichten hängen zusammen. Sie sind teilweise sehr derb, es wird sehr viel geprügelt, es gibt häufiger auch Sex, das hat mich überrascht. Hätte ich nicht immer gebraucht, also nicht, dass es das gibt, aber hätte ich nicht immer gebraucht, aber passt dann irgendwie doch zu diesem Gesamterzählton. Und vor allem erfahren wir über diese Geschichten ganz viel über die Geschichte Timors. Und das mag ich ja immer, wenn so im Hintergrund quasi dir die Geschichte eines Landes mit an die Hand gegeben wird. Da gibt es die brutalen Massaker an Kommunisten und chinesischen Einwanderern. Wir sind dabei, als die Niederländer, später die Portugiesen, später die Indonesier die Herrschaft über das Land haben. Was macht das eigentlich mit den, in Anführungszeichen, eigentlichen Bewohnern? Und wir erfahren auch in einem sehr interessanten Nachwort von Sabine Müller, welche Rolle Deutschland bei dieser nicht sehr friedlichen Geschichte gespielt hat. Wenn ihr euch auch über Indonesien informieren möchtet, dann lest Felix Kanesi, Die Leute von Ötimu, auf Deutsch von Sabine Müller, ist in der Edition Nautilus erschienen, hat 312 Seiten und kostet 25 Euro. Und du bist auch mitgereist?
Na, ich habe es angefangen. Ich habe es nicht geschafft, durchzulesen. Ich war erstmal echt überrascht, wie nah an bekannter Literatur der Stil ist, tatsächlich. Ich fand es dann nicht unanstrengend zu lesen, weil, wie du sagst, so viele Sprünge sind und es, also man muss sich schon sehr, sehr konzentrieren, um da dran zu bleiben. Aber ich habe dann so überlegt, so Übersetzungen aus dem Indonesischen, das, es gibt ja bestimmt nicht so viele Menschen, die das können. Sabine Müller, hast du ja gerade gesagt, hat das übersetzt. Ich finde, es wäre doch mal ein interessantes Thema für unseren Podcast. Vielleicht wollen wir Sabine Müller mal einladen. Die macht auch so interessante Übersetzungsexperimente, Social Translation. Mhm. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert, aber das klang sehr interessant. Da habe ich mir gleich eine Notiz gemacht, mal Sabine Müller anfragen für unseren Podcast. Und ich wollte dich mal fragen, du hast ja deine Weltreisekarte und hast ja schon Bücher aus sehr vielen verschiedenen, auch teilweise wirklich kleinen und nicht so bekannten Ländern gelesen. Reist du da auch hin oder würdest du da gerne hinreisen? Ist das für dich auch so damit verbunden oder ist das wirklich rein literarisch?
Manchmal, also am liebsten würde ich da immer hinreisen.
Wirklich?
Ja, und mir dann Zeit nehmen, mich mit der Geschichte auseinandersetzen, die Orte dann mir auch anschauen. Und ich war jetzt da gerade in Ägypten und habe in Ägypten dann Nagib Mahfouz gelesen über die Cheops-Pyramide und stand vor der Cheops-Pyramide. Und das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl. Also ja, wenn ich mir einen Lebensberuf aussuchen dürfte, dann wäre das wahrscheinlich Reisender, nicht Schriftsteller, reisender Leser.
Aber okay, aber was war denn so das exotischste Land im Sinne von, da reisen nicht so viele Leute, nicht so ein Standardreiseland? Ich meine, Ägypten ist jetzt nicht so wahnsinnig außergewöhnlich.
Ich war zum Beispiel in Sri Lanka und dort hatten wir einen Reiseführer, der uns dann mit einem Auto rumgefahren hat und haben gesagt, wir wollen doch mal, ich habe gesagt, mein Mann muss ja immer mit, Entschuldigung an dieser Stelle, aber ich habe gesagt, ich möchte doch gerne auch noch einen Schriftsteller Haus sehen, gibt es denn sowas? Und dann hat er uns zu einem riesigen Anwesen gefahren von Martin Wickramasinghe, der offenbar einer der bekanntesten Schriftsteller Sri Lankas sein soll. Ich habe dann die Bücher gekauft und in diesem Haus zu sein, wo man dann auch sah, wer alles da gewesen ist, Günter Grass war da, viele, ja, die haben ja alle in diesem Haus besucht, der muss wohl eine Rolle gespielt haben. Und dann stand man in dem Anwesen und hatte das Gefühl, hier, auch hier hat Weltliteratur stattgefunden. Das fand ich sehr, sehr toll.
Okay, Sri Lanka. Dann weiß ich, du warst mal in Finnland auch beim in so einer Hütte eines Nobelpreisträgers. Das hattest du neulich in Hannover erzählt. Und sonst?
Auf Island, das ist jetzt auch nicht so exotisch, nee, bin ich bei Halldór Laxness gewesen.
Aber so ein afrikanisches Land?
Noch nicht.
Nein. Aber steht, ich meine, noch nicht, steht das auf deiner Liste? Ich meine, ist das so, dass du das liest und denkst, interessante Geschichte? Das steht jetzt hier oben auf meiner Reiseliste. Ich will mal nach Eswatini.
Ja, doch. Beim Lesen komme ich dann immer drauf. Lass mich das nächste Buch aus Eritrea lesen und ich werde hier sitzen und sagen, da will ich hin.
Okay, ich möchte bitte erfahren, wenn es eines dieser Länder aus einem Buch auf eine real existierende Urlaubsliste geschafft hat. So zumindest in Wunschliste.
Das kriegen wir hin.
Finde ich ganz interessant.
Und das ist aber ganz spannend, weil ich viele Anfragen mittlerweile auch kriege von Menschen, die sagen zum Beispiel, ich möchte auf die Cookinseln reisen. Hast du da einen Tipp?
Ich weiß, die landen erst bei mir und dann leite ich sie an dich weiter.
Und das ist sehr schön, weil das auch eine Art ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und umgekehrt mag ich das unglaublich gerne. Ein Ziel dass ich eh bereisen möchte, literarisch kennenzulernen.
Ja, das ist ja der normale Weg. Das mache ich natürlich
in
auch.
In Marseille, ich erinnere
zu
mich.
Meinem, also, obwohl meine Reiseziele jetzt nicht so wahnsinnig exotisch sind, aber ich versuche trotzdem dann etwas zu lesen, was da spielt.
Und was dabei unglaublich hilft, ist künstliche Intelligenz. Man kann nämlich, das hat mein Mann in Italien gemacht, auch einfach eingeben, lass uns doch die Südküste Italiens bereisen und an allen Schriftstellerzielen anhalten, die wir so finden. Und schwupps kriegst du eine Liste mit Orten, von denen man vielleicht noch nie gehört hat, die aber ein Besuch wert sind.
Da lohnt es sich aber, das nochmal gegen zu recherchieren, sage ich schon mal an dieser Stelle. Ich weiß, das war jetzt eine sehr elegante Überleitung übrigens von Jan zu unserem Gesprächsthema heute, KI. Ich habe versucht, mal wieder eine Quizfrage mit ChatGPT zu finden. Und da hat mir ChatGPT sehr viele schöne Quizfragen vorgeschlagen. Und ich habe zum Glück nochmal gegen recherchiert. Alles Quatsch. Mhm. Heute soll es aber gar nicht um KI in Texten bei uns gehen, sondern um KI-generierte Illustrationen. Das ist ein Thema, das in den letzten Wochen häufiger für Aufregung gesorgt hat. Zum Beispiel, als die Stiftung Lesen ihre neue Vorlesekampagne vorgestellt hat. Da hat man auf den Bildern einen großen Eisbären und einen kleinen Eisbären auf einer Eisscholle gesehen, ganz niedlich. Der große Eisbär hat dem kleinen Eisbären vorgelesen und diese Bilder waren KI-generiert. Oder der dritte Band von Kirsten Boyes Skogland-Reihe, erschienen bei Oettinger und Discover, zeigt einen See, im Hintergrund Berge und Feuer, auch das KI-generiert. Ich hatte die Bilder gesehen und hatte gar kein Irritationsgefühl. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht darüber nachgedacht.
Ich fand die Eisbären ganz süß.
Ja, ich glaube, man hätte drauf kommen können, wenn man ein bisschen sensibel drauf geguckt hätte. Aber ich habe mir die Frage einfach gar nicht gestellt. Aber man kann es erkennen. Und wie man das erkennen kann, unter anderem das, wird uns unser Gast jetzt mal genauer erklären.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Michael Mantel, herzlich willkommen im Studio. Bist dir gerade durch unsere Tür gekommen in unser schönes Podcast-Studio? Fühlt sich wohl?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ist sehr gemütlich bei euch. Ist wie im Wohnzimmer irgendwie so ein bisschen mit Kuchen und Büchern.
Toll. Ja, eben. Es wird noch gemütlicher. Greif gerne zu. Selbstgebackener Kuchen mit einer geheimen Tomate. Zutat mit Tomate. Ja.
Sensationell. Werde ich auf jeden Fall später noch probieren. Sieht lecker aus.
Ja, du kannst dir gerne hinterher einfach ein Stück mitnehmen.
Das werde ich machen.
Michael, du bist Illustrator vor allem von Kinderbüchern und dich hat diese Kampagne der Stiftung Lesen, über die Jan und ich gerade schon gesprochen haben, sehr geärgert. Warum?
Das war vor allem, glaube ich, weil es die Stiftung Lesen gemacht hat. Also wir haben ja irgendwie alle damit gerechnet, dass KI irgendwann in unser Leben tritt, also auch in unser Illustratorinnen-Berufsleben. Aber dass ausgerechnet die Stiftung Lesen damit anfängt, das war sehr unbedacht, fand ich.
Aber vielleicht kannst du es noch erklären, was ist dann... Ganz offen gefragt, was ist daran so schlimm, wenn das doch ein süßes Bild mit süßen Eisbären zum Beispiel ist?
Ja, ich glaube, das ist es erstmal für viele. Ein buntes, schönes Bild, aber es ist natürlich nicht von Menschen gemacht. Also es ist zusammengewürfelt und da kommen wir gerade direkt zum Problem, denn es ist zusammengewürfelt aus quasi vielen Illustrationen, die wir IllustratorInnen gemacht haben und auch aus Fotos und alles, was in diesen Datenbanken drin ist, aus, ich glaube, über 5 Milliarden Bilder inzwischen. Und daraus würfelt die KI sozusagen was Neues zusammen. Uns hat aber niemand gefragt, ob man diese Bilder benutzen darf, die wir ja auch im Internet zeigen, um halt für uns selber Werbung zu machen. Und das ist natürlich ein großer Urheberrechtsverstoß. Also das ist das Hauptproblem, was wir IllustratorInnen gerade so sehen und was uns auch wütend macht.
Also muss man vielleicht nochmal erklären, die KI wird ja dadurch trainiert, dass sie sozusagen das Internet absaugt nach Beispielbildern dann in dem Fall. Und dadurch einfach ganz viele Illustrationen, Illustrationsstile kennt und daraus was Neues machen kann, was eigentlich wirklich was Neues ist, weil es eben aus Sachen zusammengesetzt ist, hast du schon gesagt, die es ja schon gibt und die von Menschen gemacht wurden.
Ja, genau. Es ist eigentlich immer nur eine Replikation. Also was wirklich Neues wird man kaum schaffen können. Aber das ist genau richtig, was du sagst mit den Stilen, denn man kann sozusagen auch eine KI direkt fragen, erstelle mir ein Bild im Stil von Vincent van Gogh oder auch nur von Michael Mantel. So. Und dann könnte man sagen, okay, das Bild sieht jetzt so aus, als hätte ich das gemacht. Ich habe es aber gar nicht gemacht. Und das ist ja auch etwas, was ich sozusagen über viele Jahre, ich bin jetzt seit über 20 Jahren Illustrator, mir antrainiert habe und auf dem Weg nach einem eigenen Stil, nach einer eigenen Ausdrucksweise war. Und das kann die KI sozusagen übernehmen und versuchen, meine Art und Weise des Zeichnens nachzumachen.
Und darf die das denn? Ist das eigentlich legal, dass die KI das macht? Oder halt derjenige, der die KI beauftragt?
Ja, die Legalität ist tatsächlich ein großes Problem. Im Moment ist vieles noch eine große Grauzone, wie das ja oft bei neuen Technologien ist. Die Gesetze hinken immer sehr hinterher. Die rechtliche Frage ist sowieso ein großes Thema, weil zum Beispiel diese Firma, die das alles ins Rollen gebracht hat, OpenAI, eigentlich überhaupt keine rechtliche Grundlage hat. Die wurden damals gegründet als Stiftung und man hat ihnen gesagt, okay, wenn wir das mit KI jetzt machen, dann muss es auf jeden Fall Open Source sein, also für alle zur Verfügung stehen und es darf nicht kommerziell sein. Was haben sie gemacht? Sie haben im Grunde genommen, ich glaube 4 Jahre später, eine Tochterfirma gegründet, OpenAI Global. Und die übernimmt sozusagen den kommerziellen Zweck, macht aber, benutzt die gleichen Programme, die die Stiftung sozusagen erstellt hat. Also es gibt Klagen dagegen, sogar erstaunlicherweise Elon Musk hat genau dagegen geklagt, dass OpenAI sein Recht missbraucht, weil sie eigentlich eine Stiftung sein sollte. Genau, das ist eins der vielen Probleme.
Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, mir ist es gar nicht aufgefallen bei den Bildern der Stiftung lesen. Hast du das denn sofort gesehen?
Ich habe diesen Beitrag erst gesehen, als der Autor und Illustrator Patrick Wirbeleit darauf hingewiesen hat. Und als ich es dann gesehen habe, war es eigentlich relativ klar, weil diese KI-Bilder oft so eine Mischung sind aus Illustration und Realismus. Also so ein bisschen computergeneriert sehen die immer aus wie aus einem Animationsfilm. So ein bisschen glatt. Das würde eigentlich kein Illustrator, keine Illustratorin so zeichnen.
Witzige Geschichte dazu. Und zwar hatten wir in unserer vorletzten Folge, Daniel und ich, ein Buch Weihnachtszauber mit Alpakas. Fanden Daniel und ich beide nicht gut. Und wir haben es eigentlich nur gelesen, weil Daniel das Cover irgendwo gesehen hat und meinte so, oh, die süßen Alpakas, lass uns das mal zusammen lesen. Das wird bestimmt ein tolles Buch. Und bei der Recherche zu unserem Gespräch hier ist dann rausgekommen, dass dieses Cover KI generiert ist. Mhm. Und vielleicht kannst du mal am Beispiel sagen, woran man das schon vielleicht sehen könnte. Also da sind im Vordergrund 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alpakas. Die sehen schon ziemlich realistisch aus, wie du gerade gesagt hast. Und im Hintergrund ist so ein verschwommener Wald.
Tatsächlich wissen wir es hier nicht genau, weil im Impressum steht irgendwie eine Stockagentur. Die kann aber sowohl mit Fotos arbeiten, als auch mit KI oder ein Mischmasch daraus. Hier könnte man es zum Beispiel sehen, bei dem hinteren Alpaka, da sieht das so aus, als wäre der Fuß eher so eine Kralle. Mhm. Und auch die Hälse sehen so ein bisschen komisch aus. Die Blicke sind alle so ein bisschen seltsam. Aber so hundertprozentig kann man es tatsächlich nicht sagen. Und ich glaube, das ist auch so das große Problem, dass man schon so ein bisschen Erfahrung braucht, um das zu erkennen.
Aber ich habe gelernt, es gibt eine Software, mit der man das einfach abfotografieren kann. Guck mal, Jan.
Mhm. Ich gucke jetzt erstmal auf die Kralle da.
Also guck mal auf, Jan, möchtest du nochmal auf die Kralle
gucken? So süß sind die.
Ja, gut. Die sind schon süß.
Ja, gut.
Die Software, die heißt
Hive.
Hive, also AI Detection oder so?
Ich glaube, Hive Moderation ist die Website.
Genau. Ah, okay. Auf jeden Fall, da kommt man relativ schnell auf so einen Button, da steht Upload drauf. Dann kannst du auf die Kamera bei deinem Smartphone gehen, hier Foto aufnehmen. Und dann fotografieren wir jetzt einfach mal dieses Alpaka-Cover, vielleicht in gutem Licht, hier so. Und dann Foto benutzen, dann muss es kurz rechnen und dann kommt raus, 85,8% Wahrscheinlichkeit, dass es KI generiert ist. Ist jetzt natürlich kein Beweis, wir wollen da jetzt auch niemandem was unterstellen, aber fand ich interessant. Könntest jetzt die Gegenprobe machen, Jan, mit Ulrike Dresner zum Beispiel? Also ich würde jetzt sagen, das ist auf jeden, oder Michael, das ist auf jeden
das
Fall ein Cover.
Das sieht sehr illustriert oder gemalt aus, ja.
Das Mädchen, was hier vorne springt mit so einem sonnengefleckten Hintergrund, das ist bestimmt, da kommt bestimmt ganz wenig Prozent raus. Kann ich mal nebenbei machen, ihr könnt mal schon mal weiterreden.
Genau, ich meine, wir werden um KI nicht herumkommen. Das ist eine neue Technik, die in ganz vielen Bereichen immer weiter eingreift. Siehst du denn eine Möglichkeit, dass man auch KI anwenden kann im Bereich der Illustration und das trotzdem ethisch für dich gut vertretbar wäre?
Also genau, man muss es auf jeden Fall trennen. KI und KI ist ja nicht dasselbe. Es gibt viele KI-Tools, glaube ich, die hilfreich sein können, auch beim Erstellen eines Buches, also zum Beispiel zu Recherchezwecken, finde ich es total toll. Bei generativer KI, also wenn es darum geht, Texte und Bilder zu kreieren, da würde ich das allein aus den Urheberrechtsgründen im Moment ablehnen, weil man sich da ja auch immer so ein bisschen in Anführungsstrichen mitschuldig macht, daran, dass halt die Werke der UrheberInnen geklaut werden.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so im privaten Bereich, wenn ich jetzt eine Einladung zu einer Party mache und die möchte ich gerne ein schönes Bild haben, ich kann aber nicht so gut zeichnen. Außerdem würde es ewig dauern. Wenn ich da jetzt einfach ein KI-generiertes Bild nehme und dann schicke ich das nur so an meine Freunde, findest du das okay?
Also dafür ist es natürlich super einladend, aber da würde ich jetzt mal die Gegenfrage stellen. Worüber würdest du dich denn mehr freuen? Über so eine KI-generierte Einladung oder über was Selbstgemachtes?
Das kommt drauf an, wer es gemacht hat.
Ja, okay. Tatsächlich, dafür wäre es natürlich ganz interessant. KI ist ja auch generell für für Forschungszwecke gedacht gewesen und für Schulungszwecke. Also auch alles, was in diesem Rahmen stattfindet, ist vollkommen legitim, finde ich. Nur wenn es dann kommerziell verwertet wird, dann ist es dann doch schon ein Problem, weil dann entgeht uns natürlich auch vieles. Ja, und das merkt man ja auch jetzt schon.
Also ich hätte ja jetzt gerne eine selbstgemalte Einladungskarte von dir für die nächste Gelegenheit.
Lass mich auch gerne einladen.
Ich lade euch gerne zum Fanfest mit einer selbstgemalten Einladungskarte ein.
Das ist doch ein Wort.
Jedenfalls wurde inzwischen errechnet, Ulrike Dresner, Cover, KI-Wahrscheinlichkeit 1,4%. Also es ist mit ziemlicher Sicherheit.
Wenn da irgendwie was über 80% ist oder unter 20%, dann ist es schon klar, ob es KI oder nicht ist eigentlich.
Ah, ich fand das auf jeden Fall ein sehr interessantes Tool. Ich habe mal diverse Dinge jetzt damit auf KI gecheckt bei mir zu Hause. Ja, und Oettinger hat ja auch erklärt, dass sie in Zukunft von KI-generierten Illustrationen absehen werden.
Relativ schnell. Das ist natürlich toll, dass ein großer Verlag da auch ein Statement hinterlassen hat. Und inzwischen sind es auch viele andere Verlage, die so ein bisschen nachziehen. Die Illustratorenorganisation, das ist sowas wie unser Berufsverband, die haben auch auf einen Brief an alle Verlage geschrieben, damit die ein Statement abgeben. Zumindest jetzt im Kinderbuchbereich auch, damit man auch mal sieht, woran wir eigentlich so sind.
Ein spannendes Thema auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, ob die Bücher bei euch auch Cover haben, die von KI generiert sind, wir stellen euch den Link zu diesem Tool, Hives heißt es, in die Shownotes und auch noch ein paar andere interessante Links zum Thema KI in Büchern und Kinderbüchern.
Ja, vielen Dank, Michael, fürs Kommen. Jetzt darfst du dein Stück Kuchen mit rausnehmen.
Bitte darum. Sehr gerne, ja. Tomate im Kuchen. Das heißt, jetzt muss ich mal probieren. Also schmeckt lecker.
Ja, also nimm dir gerne noch ein bisschen was mit und komm gut nach Hause. Vielen Dank, dass du hier warst.
Vielen Dank, dass Tschüss. Ich hier sein durfte.
Ciao.
Ciao.
Interessantes Thema. Ich spiele ja damit tatsächlich manchmal ein bisschen rum mit diesen KI-generierten Illustrationen, aber ich finde es schon wichtig auch zu wissen, dass man da Bilder benutzt von Menschen, die niemals ihre Einwilligung dazu gegeben haben. Einfach nur mal so fürs Bewusstsein, finde ich schon ganz interessant.
Das finde ich auch spannend, weil die Bilder, also wenn ich ein Cover zeichnen würde, das würde kein Mensch kaufen wollen. Aber wenn da tatsächlich einfach die Arbeit von anderen genutzt wird und andere damit Geld machen, das ist natürlich immer problematisch.
Ja, wir hatten ja übrigens auch schon eine Folge zu KI-Texten, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Das war die Folge 105, Stockbrot und KI-Romane. Hieß die, die haben wir vor ziemlich genau einem Jahr veröffentlicht.
Und da hat Hannes Bajor einen Text vorgestellt, der von einer KI generiert wurde. Und da merkt man doch, es gibt noch Unterschiede zu Romanen.
Definitiv nicht mit KI entstanden ist das Buch, um das es jetzt geht.
Die All-Time-Favorites.
Ja, und da haben wir ein Buch mitgebracht, das wir tatsächlich schon mal vor längerer Zeit bei uns im Podcast, aber nur kurz hatten, und zwar das Kunstseidende Mädchen von Irmgard Keun. Und da haben sich viele von euch gewünscht, dass wir darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen. Irmgard Keun, eine Schriftstellerin aus den 30er Jahren, für die sich viele Leute interessieren und die viele auch erst sehr viel später entdeckt haben, ist tatsächlich ja auch Abiturstoff, zumindest in Hamburg zurzeit. Ich weiß nicht, ob
in Niedersachsen.
In Niedersachsen auch. Und es gibt im Moment auch gerade ein neues Hörspiel, ein neues ARD-Hörspiel. Zu dem Kunstseidenden Mädchen 4 Teile in der ARD-Audiothek. Den Link stellen wir euch natürlich in die Shownotes. Ich habe da auch schon mal reingehört. Das ist toll, wirklich toll gemacht. Jella Hase aus Fuck You Goethe. Ich musste erst mal ein bisschen Chantal aus dem Kopf kriegen. Aber dann geht das ziemlich schnell, dass sie eine sehr gute Doris ist, die Jella Hase, finde ich.
Und das passt auch charakterlich eigentlich ganz gut, ja, finde total. Ich. Wir sind Anfang der 30er Jahre in dem Roman. Im Mittelpunkt steht eben Doris, ein junges Mädchen aus einer mittelgroßen Stadt, die davon träumt, ein Star zu werden. Beziehungsweise bei ihr heißt das damals noch, sie will ein Glanz werden.
Sehr schöne Formulierung.
Sie stammt aus ärmlichen Verhältnissen und arbeitet als Sekretärin bei einem Rechtsanwalt. Und träumt aber davon, der Stummfilm kommt auch gerade auf, träumt davon, es auf die große Leinwand zu schaffen. Oder vielleicht wenigstens auf die große Bühne. Sie schafft es auf die kleine Bühne in einer Statistenrolle. Und um sich aber interessanter zu machen, gibt sie dann vor, die Geliebte des Theaterdirektors zu sein. Sie weiß, welche Schlafanzüge er am liebsten mag und tratscht eine ganze Menge. Das Ganze fliegt aber auf und sie muss das Theater daraufhin verlassen. Überhaupt hat sie viele Männerbekanntschaften, weil sie hofft, dass einer ihr vielleicht die Tür aufmacht zum großen Leben und lässt sich auch reich beschenken von ihnen. Zieht dann, auch heute ist das noch so, nach Berlin, weil sie glaubt, dort wäre es einfacher, beziehungsweise weil sie auch fürchtet, wegen eines geklauten Pelzmantels in ihrer Heimatstadt belangt zu werden, findet dort aber zunächst keinen Job und versucht auch hier dann mit Hilfe reicher Männer nach oben zu kommen. Aber Man merkt, sie sieht auch die, denen es noch schlechter geht, ihren blinden Nachbarn etwa, dem sie im Alltag immer wieder hilft. Und schließlich erkennt Doris, dass ihr der soziale Aufstieg wahrscheinlich doch nicht gelingen wird. Und sie zieht zu einem Mann, Karl, in eine Gartenlaube. Karl ist zwar nicht reich, aber, so ist zumindest das hoffnungsvolle Ende, er kann sie vielleicht dann doch glücklich machen. Ein, wie ich finde, sehr, sehr aktuelles Buch, weil dieser Wunsch, unbedingt berühmt zu werden und dafür alles Mögliche in Kauf zu nehmen. Und da ist ja die Chantalle aus Fuck You Goethe auch so ein Beispiel, die sagt, was brauche ich die Bildung? Ich mache das schon auf andere Wege.
Ich werde Influencer. Etwas,
ja, oder ich gehe in Reality-Shows, in Casting-Shows und da versuche ich dann auch durch möglichst neue Geschichten, auch oft durch möglichst viele Affären. Es laufen ja gerade wieder solche Serien wie Love Island oder Temptation Island, wo man auch sich wundert, wer mit wem eigentlich noch nicht zusammen gewesen ist. Also man erkennt doch vieles wieder in dieser Doris.
Ja, total. Und das Buch ist auch in unserer aktuellen Leserunde vom Fanclub auf Instagram. Also die lesen das auch zusammen wegen des Hörspiels, das gerade erschienen ist auch. Und eben, weil sich das so viele Leute gewünscht haben. Und ich habe da schon wieder ein bisschen reingelesen. Es ist ganz großartig, was ihr da wieder kommentiert habt. Lustig, einer der ersten Kommentare ist von Heike, die schreibt, gar nicht meins, ich bin direkt wieder ausgestiegen. Kann ja auch passieren. Ne? Man fängt das an zu lesen, hat große Erwartungen und dann stellt man fest, so nee, komme ich irgendwie gar nicht mit zurecht. Sandra hat geschrieben, ich bin gut in das Buch reingekommen. Die Sprache war anfangs ungewohnt, aber jetzt finde ich sie herrlich. Und ja, man muss sich, glaube ich, an diese Sprache, ich meine, das Buch ist fast 100 Jahre alt. Natürlich ist das eine andere Sprache, da muss man sich erstmal so ein bisschen reinlesen. Aber Sandra meinte eben auch, die Beobachtungen von Doris sind wirklich wunderbar. Gese hat das Buch zuletzt im Studium gelesen, ich auch übrigens. Und die erneute Lektüre hat ihr nochmal eine ganz andere Perspektive eröffnet. Genau eben das, was du gesagt hast, mit diesem heutigen Wissen um Social Media, um Leute, die eben Influencerin als Job sind und darauf angewiesen sind, dass Leute, andere Menschen ihnen folgen und einfach nur um ihrer selbst wegen irgendwie abfeiern, die einfach berühmt werden wollen. Und Mareike hat geschrieben, Irmgard Keun schildert das alles so beiläufig und fast mühelos, aber dennoch erschreckend hellsichtig. Also eben auch das Aufkommen des Nationalsozialismus. Und sie meint, sie hat offenbar irgendwie geahnt, was im Jahr nach der Veröffentlichung kommen würde. Ein großartiges, weises Buch. Das ist doch ein schönes Urteil.
Das ist ein schönes Urteil, das ich so unterschreiben würde. Denn tatsächlich gibt es Szenen, wo sie sich mit Männern trifft, die dann auch schon sehr antisemitische Thesen haben. Und Doris aber da dann plötzlich auch den Schritt zurückgeht und sagt, mit denen möchte ich vielleicht lieber doch nichts zu tun haben. Also ein sehr, sehr kluges Buch. Läuft derzeit auch an vielen Theatern und Schauspielhäusern. Also wer es auf diese Art vielleicht kennenlernen möchte, zum Beispiel habe ich in Hannover eine ganz tolle Inszenierung gesehen. Das kann ich auch empfehlen.
Ja, und es lohnt sich auf jeden Fall auch mal das restliche Werk von Irmgard Keun anzugucken, zu lesen. Mein Lieblingsbuch ist ja Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften. Das spielt 1918 zum Ende des Ersten Weltkriegs. Das ist so eine 10-jährige Erzählerin, die jede Menge Blödsinn macht. Das hat mich immer ein bisschen an Madita von Astrid Lindgren erinnert, bekommt dann auch Ärger in der Schule, aber eben auch viel Rückhalt von den Eltern zu Hause. Und das ist vielleicht ein bisschen einfacher zu lesen als Das kunstseidene Mädchen. Aber ich mochte irgendwie alle Bücher von Irmgard Keun, auch Gilgi
eine von uns. Ja.
Oder Nach Mitternacht, auch ein tolles Buch. Dieses hier, Das kunstseidene Mädchen, gibt es natürlich inzwischen in verschiedenen Ausgaben. Meine ist, glaube ich, aus dem Ullstein Verlag, habe ich heute jetzt gar nicht mitgebracht.
Ich habe eine Werkausgabe aus dem Wallstein Verlag.
Eine Werkausgabe.
Ursula Krechel, die damals Irmgard Keun maßgeblich mit wiederentdeckt hat, hat eine tolle Einführung geschrieben in ihr Werk. Und da kann man dann alles von ihr lesen. Ist ein klein bisschen teurer, aber macht sich sehr schön im Regal.
Klingt doch sehr gut. Ich habe eine Werkausgabe von Irmgard Keun. Ja, und jetzt haben wir was Neues für euch. Noch was Neues. Habt ihr ja vielleicht gemerkt, dass der Anfang ein bisschen anders ist. Und wir haben aber auch noch eine ganz neue Rubrik. Weil wir nämlich immer so viele Anfragen für unseren Buchladen bekommen, öffnen wir den jetzt auch, ich sag mal, unterjährig, auch in unseren normalen Folgen, zumindest für jeweils einen Kunden oder eine Kundin.
Der Buchladen.
Julia aus Erftstadt sucht ein Buch für ihren Mann, der sehr gerne James R. Michener liest. Er hat, schreibt sie, alle Bücher schon durch und auch schon mehrfach gelesen. Wow, das sind nämlich gar nicht so wenig Bücher.
Allerdings.
Es ist schwer, etwas Vergleichbares zu finden. Was er daran so gerne mag, ist die sehr gute historische Recherche und die detaillierte Beschreibung von Personen und Natur. Michener hat oft Familiensagas geschrieben, die jedoch ohne Schnulz und Sensationseifer auskommen. Und nach solchen Büchern sucht sie, aber schreibt Julia bitte nicht, die Wanderhure oder ähnliches, das sei nichts für ihn.
Die Wanderhure hätte ich jetzt übrigens nicht als erstes empfohlen.
Ach Mist, ja. Aber spannend, Michener hat ja wirklich viele tolle historische Romane geschrieben. Am bekanntesten ist vielleicht seine Colorado-Saga. Also
wie
nicht
wir
Haribo,
sagen.
Sondern nicht Haribo, sondern der US-Bundesstaat. 200 Jahre Geschichte des heutigen US-Bundesstaats von den Ureinwohnern, der Ankunft der Weißen, der Siedler und all den Konflikten, die da kommen. Wirklich sehr empfehlenswert.
Ich habe Michener, glaube ich, nie gelesen. Vielleicht nehmen wir den auch mal als All-Time-Favorite.
Könnten wir auch, ja. Dann vielleicht nicht gleich die Saga, die ist ziemlich, ziemlich lang.
Nee, da suchst du mal was Schönes raus. Aber vielleicht kriegen wir dazu eine Mail. Wir brauchen ja eigentlich eine Mail für einen All-Time-Favorite, wenn wir ehrlich sind.
Ja, vielleicht.
Ich würde nämlich gern mal reinlesen jetzt nach dieser Ansage.
Also, lieber Mann von Julia oder liebe andere Michener-Fans, schickt uns doch mal das Buch, was euch von ihm am meisten gefallen hat. Aber wir wollen ja noch einen Tipp abgeben. Und ich hatte lange überlegt, was wirklich gut passt. Und einer fiel mir ein, der mich immer sehr begeistert, der Ähnliches macht. Edward Rutherford. Und zwar Rutherford mit zwei U geschrieben, am Anfang und am Ende. Nicht Ford, wie man denken würde, sondern Ford. Mhm. Der schreibt große Familiensagas, große geschichtliche Sagas, zum Beispiel die Dublin-Saga, wo es um die gesamte Geschichte Irlands geht, mit den Prinzen, der Abspaltung etc. Oder mein Lieblingsbuch von ihm, Sarum, schreibt sich Sarum. Das ist die Geschichte der Gegend um das englische Salisbury. Von der Entstehung von Stonehenge bis in die Jetztzeit, aber wirklich auch super recherchiert mit spannenden Charakteren. Also sollte er Edward Rutherford noch nicht kennen, da kann man eigentlich jedes Buch bedenkenlos nehmen. Das sind auch eine ganze Menge, also da hättest du ein paar Weihnachtsgeschenke für die nächsten 20 Jahre.
Ja, interessant, kenne ich auch nicht. Also ich, wenn ich das richtig verstehe, sucht er ja sowas wie Ken Follett, aber in literarischer. Insofern klingt das sehr passend, was du gesagt hast. Ich dachte noch an die Familiensaga von Daniel Speck. Drei Romane gibt es da ja, die sind auch alle ziemlich dick, hat man also auch länger was davon. Und Daniel Speck erzählt in dieser Trilogie eine deutsch-italienische Familiengeschichte über drei Generationen, immer mit einer Gegenwarts- und einer Vergangenheitsebene. Bella Germania heißt der erste Band, der führt uns dann ins Mailand 1954. Piccola Sicilia führt uns nach Tunis ins Jahr 1942. Und Jaffa Road, der letzte Band, nach Haifa im Jahr 1948. Und die sind spannend, interessant und ich glaube auch weitgehend kitschfrei, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht nochmal reinhören in unsere Folge 90, liebe Julia. Da war nämlich Daniel Speck bei uns zu Gast.
Aber auch wirklich tolle Bücher, sehr empfehlenswert. Man geht schlauer daraus hervor.
Das ist immer gut. So wie auch wir jetzt gleich schlauer aus dieser Folge rausgehen
werden. Ich hoffe.
Ich hoffe auch. Ich weiß es.
Das Quiz.
So, das Tolle an Kuchen ist ja, man hat so viel davon, ne? Wenn man so einen ganzen Kuchen backt. Ich greife also nochmal zu.
Ja, ich nehme auch. Wo ist denn mein Kuchen?
Dein Kuchenstück liegt hier weg. Noch.
Kannst du mal meinen Kuchen
an der Seite?
Der ist abhanden gekommen auf einen Beistelltisch.
Und, guck mal, jetzt ist die Glasur auch schon viel fester.
Ja, jetzt ist die super.
Soll ich auch gleich anfangen?
Lass uns stärken. Ja, fang an.
Ich fange auch mit einer, für dich glaube ich, eine Aufwärmfrage an. Nämlich,
das ist gut.
Sylvia Plath hat ja nicht nur gebacken, sie hat auch geschrieben. Und zwar einen, und zwar nur einen, aber dafür einen sehr bekannten Roman. Wie heißt dieser?
Ich weiß es. Ich brauche nicht mehr Multiple
Choice. Du brauchst nicht mal ein Multiple Choice. Ja, dann.
Die Glasglocke.
Die Glasglocke, richtig. Tolles Buch, haben wir, glaube ich, auch schon mal als All-Time-Favorite in einer Folge vorgestellt. Über eine junge Frau, die auch berühmt werden möchte, die erfolgreichste in ihrer Kleinstadt, zieht nach New York, scheitert dort an den Ansprüchen und auch in ihrer eigenen Orientierungslosigkeit und wird dann von der Männerwelt, von Ärzten, Psychiatern, Geliebten sehr grausam behandelt. Ein mittlerweile Kultroman von Sylvia Plath und auch ein Buch, das man, wenn man es noch nicht kennt, gut wiederentdecken kann.
Auf jeden Fall. Ich habe eine Frage aus der Kategorie Bestseller. Und zwar, wenn man auf die Jahrescharts Hardcover-Belletristik guckt, steht wenig überraschend, welcher Titel auf Platz 1?
Hardcover Belletristik. Jetzt?
Ja, von 2024. Jahrescharts.
Es ist nicht Merkel, sondern es ist.
Meistverkaufte. Ne, Belletristik. Merkel ist bei.
Ach so, und Elke Heidenreich ist auch nicht.
Sachbuch.
Ach Mist. Aber Elke Heidenreich war das meistverkaufte Buch 2024. Sei ihr gegönnt und.
Das ist eigentlich noch gar nicht die Frage gewesen.
Ach so,
ich dachte,
ach so,
du weißt
ach so. Dann stell doch mal die Frage.
Also es ist Kalendermädchen von Sebastian Fitzek. Ich fand es jetzt einerseits nicht überraschend, andererseits schon, wenn man bedenkt, dass der Roman erst am 23. Oktober erschienen ist und dann in diesen wenigen Wochen bis Weihnachten sich am meisten von allen belletristischen Büchern verkauft hat. Die Frage ist, was schätzt du, wie viele Exemplare wurden da verkauft in diesen Wochen? 500.000, 800.000 oder 1 Million?
Ich glaube, wenn es das bestverkaufte Buch des Jahres ist, dann sollten es schon 1 Million sein.
800.000. Aber das ist schon trotzdem der Wahnsinn. Dafür, dass das sind ja nur vor Weihnachten, was waren ja nur 7 Wochen. Mhm. In 7 Wochen 800.000 Exemplare. Das ist total irre. Und Fitzek steht noch mit einem zweiten Buch auf dieser Liste, auf Platz 9, Die Einladung. Also der Typ muss so viel Geld haben. Nur mal so am Rande. Auf Platz 2 übrigens Windstärke 17. Und das ist ja erschienen im Mai. Und jetzt mal zum Vergleich. Und davon wurden ungefähr 350.000 Exemplare verkauft. Guck mal, was das für ein Unterschied ist. Das ist doch Wahnsinn.
Und wir reden noch gar nicht über die Qualität.
Nee, wir reden noch nicht über die Qualität. Also dann, das...
Interessant, 800.000. Also sollte ich mal ein Buch schreiben, schreibe ich einen Thriller. Das sei hiermit beschlossen.
Ja, ich glaube, jedes Buch von Fitzek. Übrigens, das nächste Buch von Fitzek erscheint ja schon im April, ist kein Thriller, sondern ein Roman mit dem Titel Das Date. Es geht um eine Dating-App für Personen, die nicht mehr lange zu leben haben, sich aber trotzdem nochmal verlieben wollen. Klingt für mich erstmal einigermaßen geschmacklos, aber wird mit Sicherheit auch ein Bestseller. Vielleicht lesen wir das dann zusammen.
Oder man guckt den Golden Bachelor, der läuft auch gerade mit dem gleichen Prinzip. Gut, wenn ich mal ein Buch schreibe, schreibe ich einen Fitzek. Ich habe einen Litty Klick für dich mitgebracht.
Mhm.
Es ist ein Mann.
Mhm.
Ein Dichter. Kein mehr.
Ja, doch, Dichter. Ich überlege, ich zähle kurz. Nationalität wäre jetzt noch gut.
Sein Name wurde zu einem festen Begriff für eine bestimmte Art zu dichten. Also im Sinne von, er ist es nicht, aber sagen wir mal, es wäre Kafka, würde man sagen, Kafkan.
Ja.
Er war lange mit Friederike Mayröcker zusammen, auch eine Dichterin.
Also ein Deutscher? Österreicher?
Aus dem deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Er ist berühmt für seine Sprechgedichte, etwa die Schmerzensschreie eines Patienten beim Zahnarzt. Und er wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden.
Mhm.
Und in unserer Nikolaus-Folge habe ich sein Gedicht Ottos Mops aufgesagt.
Okay, Ernst Jandl.
Ja, richtig, richtig, richtig.
So gerettet. Und wie wäre dann das?
Jandeln.
Ach,
tatsächlich,
Jandeln.
Weil besonders Kinder seine Gedichte lieben und neu umschreiben. Also aus Ottos Mops wurde dann Hannas Gans oder ähnliches. Und das nennt man dann Jandeln, so mit Sprache umzugehen.
Interessant, das wusste ich nicht.
Und am 1. August wäre er 100 Jahre alt geworden. Also wir werden dieses Jahr noch ein Jandl-Jubiläum feiern.
Wir werden nochmal über Jandl sprechen. Ich bin gespannt. Ich habe noch eine Frage aus der Kategorie literarische Feiertage. Hm? Übermorgen, am 18. Januar, ist Winnie-Pooh-Tag nämlich, weil das der Geburtstag des Autors Alan Alexander Milne ist, der 18. Januar. War übrigens noch kein, auch hier möchte ich dafür plädieren, dass das mal All-Time-Favorite wird. Also alle Winnie-Pooh-Fans oder Winnie-the-Pooh-Fans, bitte mal mailen, wenn wir das mal vorstellen sollen. Ich finde, das gehört hier mal rein. Auf jeden Fall, in diesen Geschichten geht es ja um einen Bären, bekannterweise, der mit anderen Tieren und einem kleinen Jungen im 100-Morgen-Wald lebt. Mhm. Wer war das Vorbild für Winnie-the-Pooh, den Bären?
Uff. Das klingt nach so einer Frage, wo ich eigentlich denke, muss ich doch schon 1000 Mal gehört haben.
Ich kann einen Multiple Choice für dich machen. Mhm. War das Vorbild A, Milnes Tochter Winnie, B, Milnes Lieblingsstofftier oder C, der Teddybär seines Sohnes?
Ich glaube, der Teddybär seines Sohnes. Seine Tochter dann als einen Bären von minderer Intelligenz oder wie das heißt zu nennen, wäre, glaube ich, nicht so nett gewesen.
Ah, sehr gut,
Verstand.
Sehr gut hergeleitet. Ja, ist richtig. Er hatte gar keine Tochter namens Winnie. Es war der Teddybär seines Sohnes. Der heißt Christopher Robin, so wie der Junge auch in dem Buch. Genau, der hat den gleichen Namen wie sein Sohn. Soll sein Sohn sein. Ja, sehr gut.
Das ist ein tolles, tolles Kinderbuch. Übrigens 100% ohne KI-Cover, zumindest die älteren Ausgaben. Das war doch ein versöhnlicher Start ins neue Jahr.
Auf jeden Fall. Mal sehen, ob wir auch mit einem versöhnlichen nächsten Bestseller starten. Denn wenn ich richtig geguckt habe, lesen wir den zusammen wieder, oder?
Daniel und ich.
Daniel und du. Na gut.
Oder? Wo ist denn weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube ja.
Die Box. Lassen wir uns überraschen. Ich suche mal die Box. Die habe ich hier hinten irgendwo.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Wo steht die denn hier hinter den ganzen Tischen? unpraktisch. Na gut, aber nichtsdestotrotz, du darfst ziehen. Mhm. Wir haben schon sehr viel von der Bestsellerliste abgearbeitet. Es ist nicht mehr viel übrig.
Aber ein paar schöne sind doch noch dabei.
Zum Beispiel, warte mal, sag mal, was du dir wünschst.
Charlotte Link. Das habe ich nämlich schon gelesen.
Das habe ich gesehen, dass du das schon gelesen hast. Das könnte es zum Beispiel sein.
Nein, es ist nicht Charlotte Link. Es ist Jojo Moyes. Die kennen wir ja auch schon sehr gut. Die war hier mal zu Gast und hat ein neues Buch Zwischen Ende und Anfang. Es hätte ja auch gut zwischen die Jahre gepasst.
Ja, das stimmt. Das habe ich zumindest noch nicht gelesen.
Ich auch nicht. Daniel vermutlich auch noch nicht. Aber vielleicht ihr ja. Schreibt uns doch eure Meinung zu Jojo Moyes. Zwischen Ende und Anfang oder lest gerne mit. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
Ja, und dann lassen wir uns mal überraschen, wer die nächste Folge macht. Wir sind offensichtlich noch nicht im neuen Jahr mit unseren Plänen so richtig angekommen. Ich glaube, mein Kalender ist scheinbar noch nicht so richtig.
Irgendwer wird da sein, versprochen.
Irgendwer wird da sein für euch, auf jeden Fall.
Und wenn ihr, wo wir auch sein werden, das ist im April in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, ihr habt es euch ganz oft gewünscht. Jetzt passiert es. Wir reisen ostwärts und sind im April in Greifswald, Neubrandenburg und Rostock. Alle Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.
Und da findet ihr auch den Link zu unserer Seite mit einem Rezept für Tomatensuppenkuchen.
A la Sylvia Plath.
A la Sylvia Plath und vielen Hinweisen zu KI.
Dann würde ich sagen, wir sagen mal Tschüss und essen noch mal eine kleine Runde Kuchen und checken noch mal den restlichen Cover, ob die KI generiert ist. Mit unserem neuen schicken Tool.
Oder ob der Kuchen KI generiert ist. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Der talentierte Mr. Vossen ist wieder da. 7 Jahre nach der letzten Folge der mehrfach prämierten Serie gibt es jetzt die 2. Staffel über die Jagd auf den Millionenbetrüger.
Ja, und NDR-Reporter und übrigens auch mein Ex-Kollege Christoph Heinzle ist dem Erben der Handtuchdynastie Vossen wieder in der Schweiz und in Großbritannien auf der Spur. Felix Vossen hatte seine engsten Freunde und sogar seine eigenen Eltern um Millionen gebracht.
Also Vorsicht, diejenige, die Felix in ihrem Buch Orakel hatte, dem vielleicht nicht trauen. Seine Strafe hat er inzwischen aber abgesessen, das Geld aber ist und bleibt weg und der 50-jährige Deutsche ist ebenfalls weg. Christoph Heinzle entdeckt bei seinen Recherchen überraschend, dass eine der Betrogenen aber selbst eine Millionenbetrügerin ist.
Interessante Wendung. Die Spur führt nach New York und Indien. Der talentierte Mr. Vossen. Alle Folgen der neuen Staffel gibt es jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes und da findet ihr auch den Link zum kunstseidenen Mädchen.